Medienwerkstatt Euskirchen. Podcast. Popcorn-Pilger.
Hallo Uwe.
Hallo Fabian.
Uwe, ich war letztens in einem ganz schönen Örtchen in Belgien.
Und du bist nicht gestorben.
Tatsächlich ist keiner aus der Gruppe gestorben.
Ach Gott sei Dank.
Und ich habe mir das dann nochmal alles angesehen in Brügge.
Ja.
Und dachte, boah, Brügge sehen und sterben, den Film, den hast du vor Jahren gesehen und der war so gut.
Ja, so ging es mir auch.
Ich gucke den jetzt direkt nochmal. Und dann habe ich ihn nochmal gesehen, nachdem ich also aus Brügge zurückkam und dachte, boah, das ist ein Film für uns.
Ich war zuerst skeptisch, muss ich gestehen.
Ja?
Ja.
Aber dann hast du den Film gesehen und es war dir...
Und dann wurde mir zumindest einiges klarer.
Ja, also ich habe den Film vor dem Hintergrund gesehen, es ist jetzt so meine bescheidene Interpretation, so eine Folie der europäischen Kulturgeschichte.
Mhm.
Ja, da ist dieser Ort, diese Kulisse, in dem das Ganze spielt, hauptsächlich gotische Architektur. Da ist das Ganze angesiedelt, dann auch mit surrealen, skurrilen Momenten, wie in einem Gemälde von Hieronymus Bosch, in dem auch, im Film Bezug genommen wird. Dann haben wir Musik von Schubert, wir haben irische Musik, wir haben diese christlichen Wurzeln, die bestimmend sind für diese ganze Kultur, auf die da angespielt wird, eben bestimmend sind für das Bild von Hieronymus Bosch, aber auch bestimmend sind für die Architektur, als sie zumindest die eine Kirche besichtigen, die Heiligblutbasilika, die am Rande in dem Film nicht die Heiligblutbasilika ist, aber es soll die Heiligblutbasilika sein, wo sie das Blut von Jesus Christus verehren in einem Reliquiar. Und als Negativfolie wird ständig über die Amerikaner hergezogen.
Ja.
Also da sind die dicken amerikanischen Touristen, über die man sich lustig macht. Dann sind die fälschlicherweise für US-Amerikaner gehaltenen Kanadier, die im Restaurant verprügelt werden müssen.
Was für einen Schock dann empfunden wird. Ne?
Ja. Also es ist irgendwie das alte Europa, das sich da versammelt, auch mit dem ganzen schwierigen Sachen. Also immerhin sind das ja hier die beiden Protagonisten, Vertreter des organisierten Verbrechens, die eben in diese Kulisse hineingeworfen sind. Am Anfang weiß man auch noch nicht so genau, warum. Und der eine findet es ganz toll und der andere findet es ganz furchtbar langweilig.
Ja.
Aber die beiden, oder vor allen Dingen der Ray, der es ganz langweilig findet, arbeitet sich eben an den Amerikanern ab und möchte eigentlich nur Bier trinken. Und warum die beiden da sind, das erfährt man dann im Laufe des Filmes. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich glaube, wir gut einsetzen können, denn in einer Rückblende erfahren wir Ray, der als Auftragsmörder für das organisierte Verbrechen tätig ist oder zumindest für einen Boss namens Harry Walters, der am Anfang nur übers Telefon irgendwie wahrgenommen wird und erst am Schluss des Filmes tatsächlich von Ralph Fiennes gespielt in den Film eingreift. Ja, hat bei einem Auftrag, bei dem er einen Priester erschießen muss, aus Versehen Kollateralschaden auch einen kleinen Jungen getötet.
Ja.
Und mit dieser Schuld, die er trägt, damit kommt er nicht klar. Und das ist eigentlich das Motiv, das sich durch den ganzen Film trägt. Diese empfundene Schuld. Und wie gehe ich damit um? Lässt sich das wieder wegnehmen? Und Ray sagt in einer Szene, das geht nicht mehr weg. Das geht nur weg, wenn ich weg bin.
Der Ansatz des Umgangs mit der Schuld ist auf der Individualebene. Und damit ist er ja auch eine Projektionsfläche für uns. Ich wollte aber gerne auch noch eine, sagen wir mal, eine globalere Ebene aufmachen. Das ist für mich sozusagen der Türöffner für meine Interpretation, nämlich der Kulturbegriff, den hattest du eben schon reingebracht. Und den fand ich ganz stark. Diese beiden Killer meines Erachtens stehen für sozusagen das alte Europa und ja, das neue, junge Europa, das sich zwar distanzieren will von dem, was es letztlich nur noch als Popkulturgeber, in diesem Fall die USA, überdeutlich sehen will, aber dann auch nicht ganz weiß, was sein eigenes Verständnis, seine eigene Kultur ist. Für mich schimmerte immer durch der Grundansatz, dass Europa immer behauptet, es würde auf das Christentum zurückgehen. Also sagt immer, ne, die jüdisch-christlichen Wurzeln des Abendlandes oder was. Und der alte Killer, Ken, der steht dafür. Man macht sich die Hände zwar schmutzig, aber man ist trotzdem kultureller Mensch, man hat seine Prinzipien. Auch der Harry Waters ist letztlich dafür, das ist dann sozusagen die Führungsebene, die haben Prinzipien, die wollen sich als kulturelle, moralische Menschen geben, aber die tun schmutzige Dinge, schlechte Dinge letztlich, wollen aber trotzdem immer diesen Bezug haben. Und Ray, der diese Wurzeln in mehrfacher Hinsicht abgekappt hat, einmal weil er kein Kulturmensch ist und zum anderen, weil er ja, und stärker kann die Symbolik kaum werden, das alte Europa in Gestalt des Priesters nicht töten kann, ohne auch die Wurzeln dieser Religion, den Sohn, also das Kind, das Unschuldige, diesen kleinen Menschensohn mitzutöten, der weiß nun nicht mehr wohin und geht in seiner Orientierungslosigkeit, in seiner Schuld, in seiner Ziel- und Sinnlosigkeit dann unter. Und es ist schon verrückt, dass er nur gerettet werden kann durch den Alten, der zwar auf sein Ende zugeht, aber immer noch für diese Kultur steht und dem Jungen damit eine Chance gibt, weiterzuleben. Vielleicht in dem Raum, in dem die beiden waren, also sozusagen der alten Welt, der alten Kultur.
Das ist ja die treibende Kraft für Ken, für den Älteren der beiden, der sagt, in diesem Jungen, der ist im Grunde wie ein kleiner Junge, sagt er zu ihm auch. Der hat noch eine Chance.
Ja.
Auch wenn er etwas ganz Furchtbares getan hat. Aber in ihm ist etwas Gutes und man muss ihm die Zeit geben, sich zu entwickeln, und da kann etwas Gutes draus werden. Und deshalb kommt er eben dem Auftrag, ihn umzubringen, nicht nach. Und dann sogar noch im Schritt weiter verhindert er durch seinen Einsatz, dass, wir wissen es nicht, Harry Walters Ray tötet. Vielleicht schafft er es, vielleicht schafft er es nicht. Vielleicht, das lässt der Film am Ende ja offen.
Ich wäre so gerne nicht gestorben. Das ist ein bisschen, wenn man das sich anhört, klingt das fast wie ein Abgesang auch eines Kulturraums oder einer Identifikation mit alten Werten. Und wir wissen eben auch heute nicht, worauf läuft es hinaus. Verlieren wir die oder transformieren die sich? Oder heilt das und wird das wieder etwas, was wir vom Alten gut finden, aber eben mit hineintragen in eine neue Zeit? Ich finde es sehr schön, dass dieser Film es mehrfach schafft, diese scheinbar verkrusteten Kulturen, dieses Festhalten an starren Prinzipien, die letztlich ja nicht Prinzipien sind, die immer zum Guten führen müssen. Zum Beispiel der Harry Waters glaubt an einer Stelle später, er habe selber ein Kind erschossen und nimmt sich das Leben aus Prinzip. Er muss ein Gesetz durchdrücken, das er sich selber auferlegt hat, und kann nicht davon abweichen. Und die einzigen Stellen, wo diese Prinzipien hin und wieder gebrochen werden können, ist, wenn man auf die Ursprünge der Werte, auf denen diese Prinzipien mal beruht haben sollen, durchkommen. Zum Beispiel Liebe. Der Ken verrät ihn ja, indem er Ray ja nicht tötet. Und Ken akzeptiert, er liefert sich aus, er akzeptiert jede Strafe, sagt dem Harry aber, dass er ihn liebt. Und damit sieht der Harry es fast ein, gut, er muss ihn bestrafen aus Prinzip, aber er tötet ihn nicht. Und er nimmt diesen, ja, alten Freund sogar noch in den Arm und will ihm runterhelfen, bis dann die Situation aus anderen Gründen natürlich auch wieder eskalieren muss. Ja, oder die Hotelbesitzerin, die er nicht töten kann, wenn man sich doch auf ein humaneres einigt, dass es eigentlich nicht darum geht, den jetzt um jeden Preis zu töten, sondern nur ihn zu töten und nicht unbedingt auch noch Unschuldige mit in Mitleidenschaft zu ziehen.
Die Frau und das ungeborene Kind.
Genau, die Frau und das ungeborene Kind. Da geht es wieder um dieses Grundprinzip, das er offensichtlich nicht brechen kann und darf. Und das gemahnt, glaube ich, an einen Wertekanon, der in unserer Zeit manchmal seiner Fundamente entzogen scheint. Also wir haben einen Wertekodex, bei dem wir nicht immer begründen können, warum das denn so ein zwingender Wert ist. Ob man das auf Sexualethik bezieht oder auf Verhaltensnormen, und wir nicht mehr nachvollziehen können, warum wir das eigentlich machen, zumindest eine Masse nicht mehr. Das stellt das, glaube ich, sehr gut in Frage. Und auch die Werte, die wir dann manchmal als Grundlage behaupten, dass wir die ganz schwer erkennen können. Damit finde ich diesen Film, wenn man Brügge sozusagen als eine historische Landkarte der, wie du sagtest, des alten Europa nimmt, und als kulturgeschichtliche Wiedergabe eines Kampfes mit den eigenen Normen, da finde ich den sehr entlarvend.
Also ein Beispiel, woran man das, was du gesagt hast, glaube ich, gut durchexerzieren kann, ist einmal der Besuch in dem Museum, wo sie das jüngste Gerichtgemälde von Hieronymus Bosch sehen. Das ist eine der wenigen Dinge, die Ray ansprechen. Das sagt er, das gefällt ihm, weil es ihm hilft, dieses Gemälde sich mit seiner eigenen Schuld auseinanderzusetzen. Er fragt hier, was ist da dargestellt? Und die Antwort ist, dass das jüngste Gericht, dort wird entschieden, wer in den Himmel kommt und wer in die Hölle. Und das ist etwas, dieser Konflikt und diese innere Last, die er mit sich trägt, da ist es etwas, wo er sich in diesem Gemälde wiederfindet. Als sie dann die Kirche besuchen und es darum geht, Ken möchte die Fiole mit dem Blut Christi berühren, weil das sich so gehört. Wenn man jetzt mal schon da ist, dann macht man das so wie anderen auch.
Ja.
Bleibt das Ray vollkommen fremd und sagt, was soll ich damit? Wobei man dann als theologisch, christlich-theologisch versierter Mensch sagt, das ist der Ort, an dem Christen ja die Vergebung ihrer Schuld erhoffen und glauben, eben im vergossenen Blut Jesu Christi am Kreuz.
Ja.
Ja, bleibt das rein äußerlich, ja, also diese, ja, diese innere Bedeutung und das, was es vielleicht auch für jemanden haben könnte, der eine tiefe, nicht vergebbare Schuld oder als nicht vergebbar empfundene Schuld mit sich herumträgt, für den bleibt das vollkommen, ja, fremd und rein an der Oberfläche.
Weshalb man auch gut verstehen kann, dass den Ken dieser junge Ray so ärgert, weil er eigentlich ist wie Ken, nur bar des äußeren Anscheins. Bar dieses reflexhaften Durchexerzieren von eingeübter Kultur. So, ja, ist ja nur das Blut von Scheiß Jesus Christus, oder wie er im Deutschen sagt. Ja, also das gehört sich so und er durchbricht dieses, das gehört sich immer wieder. Andere Szene, er will sich umbringen, während Ken eigentlich im Hintergrund schon auf ihn anlegt. Aber er hält ihn vom Selbstmord an. Ken hält den Ray vom Selbstmord ab, weil der Selbstmord nicht möglich ist. Du darfst dich nicht umbringen, wir sind Katholiken. Ja. So, das ist fast ja eine Absurdität. Aber durch dieses auch Festhalten an dem althergebrachten traditionellen Kulturgut, selbst in diesem oberflächlichen Sinne, rettet er ihm das Leben. Und das kann man ja zum Teil auch als Plädoyer verstehen, dass selbst in der Tradition, wenn sie erst einmal da ist, etwas Gutes sein kann und mit sich immer das Potenzial birgt, dass man es immer noch aufdecken kann, wiederentdecken kann, seine Gründe ergründen könnte. Und das ist also nicht nur, weil die nicht immer sichtbar und spürbar und durchexerzierbar sind, trotzdem einen Wert haben können.
Wobei die Rettung für Ray aus dieser Schuld ja dann jemand anderes ist.
Ja.
Chloe, die Verbrecherin, die ihn eigentlich mit ihrem Partner ausrauben will.
Ja.
Die beiden verlieben sich ineinander. Das ist der Grund, warum Ray überhaupt noch einmal nach Brügge zurückkehrt. Es ist nicht der Grund, warum er nach Brügge zurückkehrt, aber sie sind am Schluss zusammen, ja, ja, in Brügge. Und eben dann dieses offene Ende, wird es ein Happy End oder wird es kein Happy End? Aber die Liebe, die die beiden füreinander empfinden, ist dann der Ort, an dem Ray auch eben von dieser Schuld befreit sein kann.
Stark wie der Tod ist die Liebe. Das kann man an Ken sehen, das kann man an Ray und Chloe sehr gut sehen. Und ich kann da nur wiederholen, das ist der einzige Bruch dieser verfahrenen Situation. Die einen, die nicht lassen können und sozusagen an der Frage, für wen ist das Gesetz gemacht, der ist das Gesetz für den Menschen oder der Mensch für das Gesetz gemacht, scheitern. Oder dieser heillos schuldhafte Junge, der Schuld auf sich geladen hat und keine Möglichkeit der Befreiung sieht. All diese durchbrechen ihre Situation nur mit verschiedenen Aspekten, wohlgemerkt, der Liebe.
Uwe, wir hatten kürzlich eine Diskussion, wir zwei, ob wir hier, wie man so schön sagt, bei unserem Podcast Swearwords benutzen.
Und
wer die meisten Swearwords, ja, benutzt. Und ich glaube, das war heute das erste Mal.
Tatsache, ich war mir so sicher, dass ich das schon öfter getan habe.
Und das ist direkt, jeder, der den Film nicht kennt und sich diesen Film anschaut,
ja,
es ist schon, die Sprache ist nicht jugendfein, jugendfrei. Also dieser Brügge sehen und sterben hat einen unglaublich hohen Swear-Count.
Im englischen Original auch in aller Deutlichkeit noch mehr. Das im Deutschen wandelt man das ja oft in so Fäkalworte um.
Ja.
Ich weiß nicht, werde ich weggepiept jetzt?
Das wäre heute die Gelegenheit, das auszuprobieren. Okay, ja. Sonst müssen wir nachher...
Muss Christian wissen.
Sonst müssen wir nachher den Explicit-Inhalt-Knopf drücken beim Hochladen. Ja. Wäre auch eine Premiere.
Wir werden ja auch in Amerika gehört. Also.
Ja, wahrscheinlich wäre das dann angebracht, angezeigt.
Es war ein Versehen, ich swore.
Ob wir jetzt fluchen oder nicht, ich hoffe, es hat euch gefallen. Empfehlt uns weiter. Gebt uns vielleicht mal eine nette Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Wir freuen uns.
Und fahrt mal nach Brügge, aber nur mit dem Zug.
Ja, sind wir übrigens auch. Wir sind auch mit dem Zug gefahren.
Ja, sehr anständig. Ja,
das geht auch ganz problemlos. Von Köln zumindest. In diesem Sinne, alles Gute.
Wiederschauen.